Leben nach neuem Programm. Der John Newton hat uns ja eigentlich die zwei Teile meiner Predigt schon vor Augen geführt. Wir wollen heute darüber nachdenken. Ich möchte zunächst den Predigttext lesen. Das ist schon die zweite Seite. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns mit Christus lebendig gemacht, ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot waren, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit auch er in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, es gibt Bibeltexte und Sätze aus Bibeltexten, die bei mir Fragen auslösen, die ich gerne den Verfasser fragen würde. Wenn ich unseren Predigttext lese, steht mir zum ersten Vers eine Frage vor Augen, die ich Paulus gerne stellen würde. Lieber Paulus, wieso schreibst du den Christen der Gemeinde in Ephesus? Auch ihr wart tot in Sünde und Übertretungen. Der Gemeinde, die dieser dein Brief gilt, das sind doch Christen. Deine Briefempfänger sind bekehrte Menschen, die sich vom alten Leben abgewandt haben. Warum nun diese drastischen Worte? Brauchen die angefeindeten Christen dort in Ephesus nicht eher Trost und Zuspruch? Lass das mal so stehen. Fangen wir von vorne an. Wie ist die Gemeinde in Ephesus entstanden? Paulus hat 3 Jahre in Ephesus das Evangelium verkündigt und die Menschen zu einem Leben mit dem lebendigen Gott eingeladen. Und viele Menschen dort in Ephesus sind dieser Einladung gefolgt, sind Christen geworden und haben als Christen in dieser Stadt Anfeindung und Verfolgung erlebt und haben diesen Anfeindungen und Verfolgungen standgehalten. Die Hafenstadt Ephesus lag, ich habe hier ein schönes Bild von dem Tempel in Ephesus, vielleicht war der ein oder andere schon mal dort. Ich habe mir sagen lassen, wenn man unten geredet hat, dass am letzten Platz ohne Mikrofon und alles in einem fast 25.000 Menschen fassenden Tempel alles gehört hat. Also ein Meisterstück der Architektur. Die Hafenstadt Ephesus lag am Ägäischen Meer im Westen der heutigen Türkei. Die Küstenlinie hat sich durch Jahrhunderte mehr und mehr verschoben, durch Sandablagerungen, klimatische Veränderungen und Erdbeben. Die Stadt liegt heute mehrere Kilometer landeinwärts in der Türkei und heißt Selçuk. Ephesus gehörte zu den bedeutendsten Städten der Antike. Die Zeugnisse für seine Besiedlung reichen bis ins 11. Jahrhundert vor Christus zurück und nach Forschungen durch Archäologen war Ephesus mit rund 200.000 bis 300.000 Einwohnern eine der großen Städte im Römischen Reich. Und einer der ältesten Bauten in der Stadt Ephesus, das war die Göttin der Artemis. So sieht dieser Tempel heute aus und wer in Ephesus war, hat ihn vielleicht schon mal gesehen. Die Artemis war die Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit, des Waldes, des Mondes und galt als Hüterin der Frauen und Kinder. Der Tempel war ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Und dieser Tempel galt als einer der sieben Weltwunder der Antike. Und der damit rege Pilgerverkehr brachte der Stadt großen Reichtum. Die Bedeutung des Artemis-Kults von Ephesus war in dem gesamten kleinasiatischen Raum durch Funde, und das ist diese Artemis, bestätigt. Viele Menschen kamen dorthin und haben diese kleine Figur gekauft und mit nach Hause genommen. Und durch Ausgrabungen ist die im kleinen asiatischen Raum an vielen Orten gefunden worden. Und die Christen in Ephesus wurden nun zu einem bedeutenden Störfaktor in der Stadt. Und ihre Ausbreitung führte schließlich zum Aufstand der Silberschmiede und Kunsthandwerker, die angesichts der christlichen Verkündigung des Paulus um ihr Geschäft fürchteten. In Apostelgeschichte 19 wird etwas von dieser Bedeutung geschrieben. Wegen der neuen Lehre, die Paulus verkündigte, kam es in Ephesus zu heftigen Unruhen. In der Stadt lebte ein Silberschmied mit Namen Demetrius, der kleine Nachbildungen vom Tempel der griechischen Göttin Artemis herstellte. Nicht nur er selbst, sondern die anderen Kunsthandwerker der Stadt verdienten daran sehr gut. Eines Tages rief Demetrius diese Künstler und alle, die für sie arbeiteten, zusammen und sagte: Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass unser Wohlstand von den kleinen Nachbildungen des Tempels abhängt. Wie ihr sicher schon gehört habt, behauptet nun dieser Paulus, von Menschen angefertigte Götter seien nichts wert. Damit verführt er nicht nur die Leute in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asia. Und viele Leute glauben ihm schon. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unsere Arbeit nicht anerkannt wird. Auch der Tempel der herrlichen Göttin Artemis, die man nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Welt verehrt, wird bedeutungslos. Ja, sie wird in Vergessenheit geraten. Wutentbrannt schrien jetzt die Hörer: Groß ist die Artemis der Epheser. Trotz dieses heftigen Widerstandes entwickelte sich die Gemeinde in Ephesus zu einem bezeugten Zentrum des frühen Christentums. Und am Ende seiner Dienstzeit in Ephesus ruft Paulus die Ältesten der Gemeinde nach Milet und dort wird eine heftige oder eindrucksvolle Abschiedsfeier und eine eindrucksvolle Abschiedsrede von Paulus an diese Gemeindeleitung gehalten und ermahnt die Gemeinde auf sich selbst und auf die ganze Herde Acht zu haben. In diesem Zusammenhang der Gemeinde und des Lebens der Gemeinde in Ephesus steht der Brief an die Epheser. Leben nach neuem Programm, so habe ich das überschrieben. Zunächst aber das alte Programm. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als den Zorn Gottes. Das alte Programm, Tod durch Sünde und Übertretungen. Es gibt zwei Predigten in meinem Leben, die ich vor fast 50 Jahren gehört habe, die sich tief in mein Leben eingegraben haben. Die eine ist von Major Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Die andere von meinem theologischen Lehrer Paul Preimeyer. Er hat bei einer Evangelisation in Usingen über diesen Text, Epheser 2, 1 bis 10, gepredigt. Und er hat den Zuhörern und vor allem mir ins Herz gehämmert, was Paulus an die Epheser in seinem Brief geschrieben hat. Der Mensch ohne eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott ist ein Toter in Sünde und Übertretungen. Der Tonfall dieser Predigt, als das der Paul Preimeyer gepredigt hat, den habe ich heute noch nach 50 Jahren in meinen Ohren. Das hat sich eingegraben in meine Seele. Ohne den lebendigen Gott bist du ein Toter in Sünde und Übertretungen. Zwei Begriffe für Sünde werden von Paulus gebraucht. Da ist einmal der erste Begriff, Harmatia. Dieser griechische Begriff hat seinen Ursprung in der Jagd und beschreibt den Fehlschuss. Also wenn jemand sein Ziel verfehlt und daneben schießt. Sünde, Hamartia, heißt das Leben ohne Christus seinen Sinn verfehlt und der Mensch, ich, sie, somit ein Kind des Todes ist. Der zweite Begriff, den Paulus hier gebraucht, der heißt Paraptoma. Mit diesem Begriff für Sünde wird beschrieben, dass man vom richtigen Weg, vom Ziel abgekommen ist oder dass man zu Fall gekommen ist. In diesem Zustand, Zielverfehlung und Fehltritte, lebt der Mensch vor seiner Hinwendung zum lebendigen Gott. Und Paulus beschreibt nun die Merkmale des Menschen, der ohne Christus lebt. Das alte Programm, konform mit dem Zeitgeist. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Der heutige Zeitgeist oder den heutigen Zeitgeist prägen vor allem Superlative. Die Aspekte immer mehr, immer schneller, immer mehr Wachstum, immer mehr Konsum. Diesen Superlativen steht ein Mangel an Mitgefühl, Toleranz, Geduld und auch Zeit für den anderen gegenüber. Und oder Zeitgeist heute. Früher hat man Personen im Rettungswagen, hat man Feuerwehrleuten, Polizisten, Krankenschwestern Respekt gezeigt. Heute. Früher durfte man auch eine politisch nicht so konforme Meinung sagen, ohne in den Medien als homophob, rassistisch und so weiter angeprangert zu werden. Früher durfte auch mal eine Fußballmannschaft verlieren, ohne Drohungen zu bekommen. Ich gebe ja meiner Frau, bevor ich predige, meine Predigt zum Lesen. In der Regel ist sie ja mit den meisten einverstanden, was ich predige. Zu dem Folgenden hat sie gesagt, das soll ich besser nicht sagen. Damit sie nun wissen, was ich nicht sagen soll, die Sätze zur Info. Zur heutigen Sprache. In meiner Schulzeit war der Lehrer, der Arzt, der Abgeordnete eine Frau oder ein Mann. Heute kommt ein Genderstern oder ein In dazu. Früher hat man geheiratet und dann eine gemeinsame Wohnung bezogen. heute. Früher haben Mann und Frau eine Familie mit Kindern gegründet. Hat sich heute auch manchmal geändert. Früher war der Mensch die Schöpfung, Werk des lebendigen Gottes. Heute sind Blumen, Tiere, Menschen das Produkt einer langen Entwicklung. Wer heute Evolution ablehnt, ist dumm und er hat womöglich kein Abitur. Zumindest hat das vor einiger Zeit mal eine Person zu meiner Frau gesagt, ein Gemeindeglied. Leben konform mit dem Zeitgeist. Der Zeitgeist verschlingt Gottes gute Weisungen für unser Herz. Findet er auch Einlass in unser Leben? Das alte Programm, muss ich mal gucken, ob ich da. Ah, es kommt, da habe ich es. Das alte Programm, ein Leben nach dem Lustprinzip. Nur ein Satz dazu. Das Lustprinzip bezeichnet das Streben des Menschen nach sofortiger Befriedigung der in ihm wohnenden Triebe und Bedürfnisse. Das alte Programm, Leben unter dem Zorn Gottes. Leben ohne Christus verdient nichts anderes als den Zorn Gottes. Das bedeutet, dass der Mensch hoffnungslos der Vernichtung preisgegeben ist. Die Menschen vernichten sich selbst, weil sie gegen den rebellieren, der alles Leben gibt. Aberglaube, Esoterik, Horoskop oder der Talisman, der um den Hals hängt oder am Rückspiegel im Auto. Das ist das, was bei vielen Menschen heute einen bestimmten Platz eingenommen hat. Leben des alten Programms. Und diesem alten Programm steht das neue Programm gegenüber. Das neue Programm, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot waren, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr nichts selbst getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Irgendwie mal die Hitze sich zu breit, damit unser Leben neu gestalten. Das neue Programm lautet, aber Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Weil kein Toter zu Anstrengungen mehr fähig ist, müsste die Lage für mich, für uns Menschen aussichtslos sein. Hier gilt nun das große Aber Gottes. Aber Gott hat uns lebendig gemacht, hat neue Tatsachen geschaffen in der Person seines Sohnes Jesus Christus. In seinem Sterben und in seiner Auferstehung ist die von Seiten der Menschen unübertrübbare Trennung überwunden. Er selbst ist die Brücke, die zum Leben führt. Gott hat sich also in Jesus Christus als Brückenbauer betätigt und so neue Verhältnisse geschaffen, die uns die Tür in ein neues Programm öffnet, herausholt aus Tod in Sünde und Übertretungen. Und diese neue Chance gilt für jeden, der dieses Geschenk im Glauben annimmt und sich diesem Herrn anvertraut. Aber Gott, er hat uns in Christus eingesetzt in den Himmel, dem Leben nach dem alten Programm, dem Programm Zeitgeist, Lustprinzip und Leben unter dem Zorn Gottes steht das neue Programm gegenüber. In Christus eingesetzt in den Himmel. Hier steht mir nun die zweite Predigt vor Augen, die mein Leben entscheidend geprägt hat. Ich weiß es noch wie heute. Ich habe diese Predigt vor 44 Jahren, Anfang August, als Schlusspunkt meines Studiums, rund 3 Wochen vor meinem Dienstbeginn als Prediger in Saarbrücken gehört. Major Thomas, Gründer der Fackelträger, hat über Christus in uns gepredigt. Und er hat den Zuhörern, er hat mir eindrucksvoll vor Augen gemalt, dass dieser lebendige Gott in meinem Leben sein will, in meinem Herzen sein will, mich durchdringen will mit seiner Kraft. Jesus lebt in mir, er will mich mit seiner Kraft erfüllen, er will mich durch den Heiligen Geist leiten, er will mich durch die Höhen und Tiefen meines Lebens führen, er ist Begleiter in meinem Alltag. Er ist nicht in erster Linie im Gottesdienst am Sonntag. Er ist nicht in erster Linie im Hauskreis und in der Bibelstunde gegenwärtig. Nein, er steht mir zur Seite in meinem Alltag. Er steht mir zur Seite im Büro, in der Küche, in der Familie, in der Ehe, bei der Erziehung der Kinder, in meiner Heimwerkstatt und im Garten. Er will in mir wohnen und mich mit seiner Kraft in meinem Alltag erfüllen. 3 Geschichten aus meinem Leben dazu. Predigen und Predigtvorbereitungen sind mir nie leicht gefallen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern, wie ich in meinem Arbeitszimmer im Saarbrücken vor allem am Anfang meines Dienstes gestanden habe, wie ich, nicht sagen kilometerweit, aber viele hundert Meter in meinem Arbeitszimmer auf und ab gegangen bin, wie ich gebetet habe, Herr, du lebst in mir, gib mir die richtigen Worte für die Predigt. Es war oft so, dass ich am Samstagabend um 7:30 noch keinen Satz auf dem Papier für meine Predigt am Sonntag hatte. Es war immer so, dass ich am Sonntag meine Predigt halten konnte und sie fertig war. Christus in mir, in meinem Alltag. Eine ganz andere Geschichte. Mein Bruder hat Tiermedizin studiert, meine Mutter war mit den Kühen und vor allem mit der anstehenden Heuernte alleine. Und dann war ich gefordert, in die Rhön zu fahren zur Heuernte. Ich habe meiner Mutter im März oder April gesagt, ich komme zur Heuernte. Also nehmen wir als Beispiel 14. bis 22. Juni, da kann ich Urlaub nehmen. Dann bin ich manchmal bei Regen in Saarbrücken losgefahren, bei Regen in Hunsbach, so heißt der Ort, wo ich herkomme, angekommen. Und es hat am ersten Tag, am zweiten Tag geregnet. Und ich habe gebetet, Herr, du weißt meine Zeit, du kannst schönes Wetter schenken, dass ich meine 15 Heuwagen in die Scheune bekomme. Ich kann mich erinnern, an einem dieser Urlaube habe ich bei leichtem Regen Gras gemäht. Bisschen crazy, aber das Heu ist trocken in die Scheune gekommen. Ein Beispiel dafür, dass für mich, dass Jesus eben nicht nur am Sonntag, sondern auch in meinem Alltag da ist. Vor einigen Monaten ist mein Elektromotor von meinem Garagentor kaputt gegangen. gedacht, kein Problem, das kriege ich ruckzuck wieder rein. Habe das eingebaut und der Testlauf, der hat auch wunderbar funktioniert, aber die Fernbedienung habe ich einfach nicht zum Einsatz gekriegt. Ich habe Stunden dran rumgemacht. Irgendwann ist mir eingefallen, dass auf einer Freizeit ein junger Mann mal gesagt hat, Jesus ist der beste Ingenieur. Ich hätte es vielleicht vorher machen sollen, aber nach einigen Stunden habe ich dann gebetet, Herr, du musst mir jetzt helfen, dass ich dieses Ding zum Laufen bekomme. Dann hat eine Stimme in mir gesagt, lies doch nochmal die Betriebsanleitung richtig durch. Tja, Christus in mir, in meinem Alltag, in Ihrem Alltag, eingesetzt in den Himmel. Seine Kraft will uns durchdringen. Christus in mir habe ich auch in den tiefen Tälern meines Lebens erfahren. Und da eingesetzt in den Himmel verstehe ich, ich lebe mein Leben im Machtbereich des lebendigen Gottes. Sicher, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. In diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde wird es kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr geben. Sicher, Jesus ist dabei, für uns eine Wohnung einzurichten in dieser neuen Himmelswelt. Und sicher, diese lebendige Hoffnung darf jetzt und heute unser Leben bestimmen und diese Hoffnung auf Ewigkeit will heute schon Gestalt in unserem Alltag gewinnen. Und daneben gilt das, was der Major Thomas gesagt hat, Christus in mir, Kraft für mein Leben, Kraft für meinen Alltag. Unser Herr will in unser Leben einziehen und die Schaltzentrale in meinem Leben übernehmen. Das neue Programm, aber Gott, er hat in Christus uns geschaffen zu guten Werken. Unser Predigttext schließt, er hat durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. Um es nicht falsch zu verstehen, die guten Werke sind nicht Voraussetzung des Heils. Die guten Werke sind nicht Bedingungen unseres Glaubenslebens, sondern die guten Werke sind Frucht der Neuschöpfung. Wie sieht nun das neue Programm, wie sehen nun die guten Werke aus? Ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht und habe gedacht, ich zitiere einfach mal den Paulus, was er in Epheser dazu schreibt. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Jesus. Das neue Programm, wie es auch Gestalt findet in unserem Alltag. Nee, das wollte ich eigentlich noch nicht. Die Frage, auf welchem Programm steht nun dieses neue Programm? Ich möchte das zusammenfassen. Das Fundament, auf dem dieses Programm steht, ist: Gott ist reich an Liebe und Barmherzigkeit. Seine Liebe, die wir erfahren, seine Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, das ist das Fundament, auf dem dieses Leben ruht. Es ist Gottes Gnade und Güte, der sich dem Sünder zuwendet. Und es ist Glaube, der dieses Geschenk annimmt. Ich habe versucht, dem Paulus, und damit komme ich zu meiner ersten Frage oder meinen ersten Sätzen, ich habe versucht, dem Paulus eine Antwort in den Mund zu legen auf die Frage: Lieber Paulus, warum die drastischen Worte Tod in Sünde und Übertretungen? Ich möchte diese Antwort geben aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2. In diesem Sendschreiben finden wir neben Lob der Gemeinde einen Hinweis, der vielleicht dazu geführt hat, dass Paulus dieses Kapitel mit diesen für mich ernsten Worten anfängt. Dort heißt es in dem Sendschreiben: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Ich fand das gut, hat mich beeindruckt von dem John Newton, was er da über sein Grab schreiben will. Die zwei Sätze: Ein großer Sünder. Vielleicht war das Problem der Gemeinde in Ephesus. Sie haben vergessen oder waren auf dem Weg zu vergessen, wo sie herkommen. Nämlich sie kommen her als verlorene Menschen, tot in Sünde und Übertretungen. Der zweite Satz von dem Juden: Er hat die Gnade Gottes erfahren. Das gründet darauf, dass ich als verlorener Mensch diese Gnade Gottes brauche. Und vielleicht hat Paulus darum diesen Satz am Anfang geschrieben. Zusammenfassung: Es ist Gottes Gnade und Güte, die uns neues Leben schenkt. Wir sind eingeladen, auf dem Grund dieser Güte und Gnade unser Leben, unseren Alltag zu gestalten. Ich habe 4 Schlagworte für die Gnade. Gnade heißt Geschenk. Gnade kann nicht gefordert werden. Gnade erlebt jemand, der in einer verlorenen, aussichtslosen, vielleicht als Verurteilter lebt. Gnade ist Geschenk. Zweite: Gnade heißt neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gnade nimmt mich heraus aus meinem alten Leben. Das Dritte: Gnade heißt annehmen. Es gilt nun, dieses Geschenk der Neuschöpfung anzunehmen. Ein Geschenk nützt mir nichts, wenn ich den Kasten oder das wunderbar eingepackte Paket auf meinem Schreibtisch stehen habe oder es wunderbar aufbewahre. Ein Geschenk erhält nur seinen Wert, wenn ich es annehme und wenn ich es auspacke und wenn ich es in Gebrauch nehme. Gnade heißt, aus dieser erfahrenen Zuwendung zu leben. Gnade heißt dranbleiben. Erinnerung ist gefragt. Erinnerung, wo ich herkomme. Erinnerung daran, was Gott für mich getan hat. Gnade heißt dranbleiben. Und ein fünfter Punkt, Gnade heißt Entwicklung. Dazu möchte ich zwei Punkte nennen. Gnade heißt Entwicklung, dass ich Gott dafür danke, für das, was er mir in meinem Leben gegeben hat. Dass ich Gott dafür danke, dass er mein Leben neu gemacht hat. Dass ich Gott dafür danke, dass er mein Leben neu gestaltet hat. Dass ich dafür bete, dass Gott mich umgestaltet in sein Bild. Ein letzter Satz, was sich auch tief in meine Seele eingebrannt hat, das war das Gebet meines Vaters. Er hat eigentlich bei jedem Gebet gebetet, Herr, gestalte mich um in dein Bild. Und das ist mein Wunsch für Sie, für mich, dass dieser lebendige Gott uns mit seiner Gnade, mit seiner Kraft erfüllt. Amen.